Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik, Management Informationssysteme, mit Professor Dr. Hans-Knut Arndt. Lehrveranstaltung Einführung in Management Informationssysteme. Anwendungsbereich Teil 9. Kommen wir nun zu einem Substitutionsbegriff des ursprünglichen Management-Informationssystembegriffs, den Entscheidungsunterstützungssystemen, Englisch Decision Support Systems. Was hat es mit diesen Systemen auf sich? Zunächst einmal ist dieses Themengebiet im Prinzip bis heute aktuell. Es geht schon sehr lange und heute immer auch noch darum, Entscheidung durch Informations- und Kommunikationstechnik zu unterstützen. Das ist keine einfache Sache und man hofft natürlich irgendwann, dass man das weitestgehend hinbekommt mit dieser Unterstützung. Aber man stellt auch immer wieder auf diesem Weg fest, dass doch die eine oder andere Schwierigkeit besteht. Man war zu der Zeit realistisch und hat gesagt, es dient der Unterstützung von Entscheidungen, wie der Name sagt, nicht dem Ersatz des menschlichen Urteilsvermögens. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt dann auch andere Ansätze, die dann mehr wollen. Das sehen wir heute ja auch an der künstlichen Intelligenz. Die möchte auch mehr erreichen dabei. Das heißt also, die Hauptaufgabe liegt in der Unterstützung. Und diese Unterstützung soll, da ist man auch realistisch gewesen, man lernt also aus der Vergangenheit dann doch und sagt, die liegt im Bereich der semi-strukturierten Aufgabestellung. Das heißt, in Situationen, in denen Teil der Analyse ein hinreichendes Systematisierungspotenzial aufweist. Nun kriegen wir vielleicht auch schon eine bessere Idee, was mit semi-strukturierten Problemen, was mit semi-strukturierten Aufgaben gemeint ist. Also die müssen, ein Teil der Analyse muss ein hinreichendes Systematisierungspotenzial aufweisen. Ist dieses nicht gegeben, sind die Problemstellungen, die Aufgaben vollkommen unstrukturiert. Eine weitere Herausforderung war, wir hatten das auch schon ansatzweise in den frühen Ansätzen gesehen, aber hier wird das immer deutlicher. Wir sehen, wo der Weg dann auch hingeht. Die Problemlösungsverfahren sind interaktiv. Und um diese nachzuvollziehen zu können, überhaupt mit diesen Systemen arbeiten zu können, ist es notwendig gewesen, dass es einen gut ausgestatteten Mensch-Maschinen-Dialog gibt, dass es also eine Interaktion mit diesem System geben kann, was eben bis dahin auch nicht selbstverständlich war. Darüber hinaus hat man auch eine weitere Erkenntnis, die hatten wir ja auch schon bei den frühen Systemen gesehen, die auch einfließen lassen. Die Entwicklung eines solchen Systems erfolgt in einem iterativen und adaptiven Prozess. Das heißt, man wechselt Gestaltung und Nutzung durch den End-User selbst oder wenigstens man versucht, den End-User möglichst weit einzubinden. Für uns heute ist das eigentlich selbstverständlich, aber für damals war das eine große Erkenntnis, dass es auf einer Seite den Programmierer gibt, auf der anderen Seite den Benutzer gibt und beide verstehen sich unter anderem nicht oder haben einen anderen Blick auf die Welt. Das Problem ist heute natürlich genauso noch da. Man hat bessere Methoden und Möglichkeiten, diese Brücke zwischen diesen beiden Welten zu schlagen. Gerade die Modellierung ist natürlich eine der besten Brückenbaumethoden, um diese Brücke möglichst gut auszugestalten an der Stelle. Aber das war wenigstens die Erkenntnis hier nochmal. Man muss den Endbenutzer und diejenigen, die das System entwickeln, in einen Dialog bringen. Sie müssen sich abwechseln, auseinandersetzen mit der Entwicklung und dann wieder Nutzung, Entwicklung und Nutzung. So konnte dann ein besseres System entstehen. Und die Zielsetzung einer solchen Systems lag ganz klar, auch ein moderner Begriff, das möchte man natürlich, wir möchten effektiver werden. Die Effektivität von Entscheidungsprozessen, das war das, worauf man mit diesen Systemen abzielte. Man zielte weniger auf Effizienzsteigerung ein. Auch Effizienzsteigerungen sind natürlich wichtig für Unternehmen, ganz, ganz wichtig. Aber genau diese Systeme zielten eben auf die Effektivität von Entscheidungsprozessen ab. Dann hat man sich auch Gedanken gemacht, das ist natürlich hier auch nur ein sehr rudimentärer Aufbau von solchen Entscheidungsunterstützungssystemen. Man hat zu der Zeit übliche drei Komponenten identifiziert. Eine Datenkomponente, englisch auch Data Management Subsystem, eine Modellkomponente, Model Management Subsystem und eine Dialogkomponente, Dialog Management Subsystem. Wir sehen also hier, ist eigentlich schon angedeutet, wo der Weg auch genau hingehen sollte. Wir brauchen natürlich einerseits Funktionen, die auf große Datenmengen zugreifen können. Damit ist aber nicht nur der reine Datenzugriff gemeint, sondern natürlich auch bestimmte statistische Funktionen, insbesondere quantitative Optimierung, vielleicht auch Simulation auf diesem Datenbestand, dass man vielleicht doch so etwas, auch wenn man eher Vergangenheits-, vielleicht gerade noch gegenwartsorientierte Daten hat, dass man vielleicht trotzdem eine gewisse Zukunftsorientierung hinbekommt, bestimmte Trendrechnungen hinbekommt, vielleicht Sensitivitätsanalysen durchführt und nach Möglichkeit auch diese ersten Ansätze, natürlich nur erste Ansätze, das vielleicht auch grafisch aufbereiten kann, benutzerfreundlich ausgeben kann an der Stelle auch. Dann brauchen wir eine Modellkomponente, die natürlich den wichtigsten Teil ausmacht. Wir müssen also die ganzen Entscheidungsprozesse, die wir unterstützen wollen, natürlich modellieren, dem System klar machen, dem System verständlich machen an der Stelle. Das heißt, dafür brauchen wir eine Möglichkeit, Entscheidungsmodelle dem System eingeben zu können, in das System eingeben zu können. Dafür war die Modellkomponente vorgesehen. Und die Dialogkomponente sollte natürlich genau das erreichen, diese Interaktion mit dem Benutzer, das grafische Aufbereiten der Ergebnisse, das Verdeutlichen der Entscheidungsunterstützung der Ergebnisse. All das wurde durch die Dialogkomponente, auf das der Benutzer, der Endbenutzer natürlich eingreifen konnte in solche Systeme, die dann vielleicht auch bestimmte Parameter ändern konnte und dann so in einen Dialog treten konnte. Dafür war, wie der Name sagt, die Dialogkomponente vorgesehen. Wir sehen, das ist ein sehr schematischer Aufbau, den wir haben, aber es zeigt auch schon mal ein erweitertes Verständnis, was solche Systeme eigentlich tatsächlich umfassen müssen und wie man die einzelnen Aufgaben, die einzelnen Bereiche vielleicht auch in einzelne Komponenten gruppiert und nicht alles irgendwie zusammen in einen großen Topf wirft, sondern schon eine gewisse Strukturierung bei solchen Systemen vornimmt.